Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Der Streit über das größte Rüstungsprojekt Europas hat über Monate die deutsch-französischen Beziehungen belastet. Jetzt gibt es eine Einigung beim Luftkampfsystem FCAS. Wir blicken dafür in einem Themenschwerpunkt nach Spanien und analysieren in einem Interview Perspektiven und die Bedeutung des Projektes für Europa. Außerdem in dieser Sendung Streit hinter den Kulissen, die Europäische Union und ihre Rolle bei der UN-Klimakonferenz. Als Deutschland und Frankreich in den 80er Jahren zusammen einen Kampfjet bauen wollten, endete das Projekt mit Streit und Scheidung. Am Ende entwickelten beide Seiten konkurrierende Modelle. Frankreich die Rafale und Deutschland mit anderen EU-Staaten den Eurofighter. Jene Kampfjets also, die heute bei der Luftwaffe in Deutschland und in Frankreich geflogen werden. 2017 vereinbarten Berlin und Paris einen neuen Anlauf für einen gemeinsamen Jet. Spanien hat sich dem Projekt wenig später angeschlossen. FCAS heißt das Projekt und umfasst nicht nur einen Kampfjet, der ab 2040 in Serie gefertigt werden soll, sondern auch unbemannte Drohnen und eine Datenwolke. Doch weil sich die Beteiligten nicht auf die Arbeitsteilung einigen konnten, stand das 100 Milliarden Euro Vorhaben monatelang auf der Kippe. Jetzt wurde eine Einigung zwischen den Unternehmen erzielt, auch wenn die Verträge noch nicht unterschrieben sind. 2028, so der Plan, soll ein erster Demonstrator in die Luft gehen. Das freut die Politik in Berlin und Paris. Große Erleichterung ist aber, so berichtet Hans-Günther Kellner aus Madrid, auch beim Partner Spanien zu spüren, der beim Ringen zwischen Deutschland und Frankreich ein wenig an der Seitenlinie gestanden hat.
Aufatmen auch in Madrid über das Ende des langen Streits zwischen Deutschland und Frankreich zur Zukunft des neuen europäischen Luftkampfsystems FCAS. Denn schließlich verteidigt auch Spanien die Idee einer sogenannten strategischen Autonomie Europas, die im Rüstungsbereich eine größere Unabhängigkeit von den USA vorsieht, erklärt der spanische Verteidigungsexperte Bernardo Navazo.
Wir waren immer für dieses Projekt, aber wir verteidigen natürlich auch unsere eigenen legitimen Interessen. Auf unsere Weise, nicht mit so harten Bandagen, wie wir es im Streit zwischen Frankreich und Deutschland gesehen haben. Aber gut, ich habe gerade mit Freunden aus der Verteidigungsindustrie gesprochen und die Freude ist groß, dass es jetzt endlich losgehen kann mit diesem großen Projekt, an das wir glauben. Die eigenen spanischen Interessen, sagt der Verteidigungsexperte und spielt damit auf die Erfahrungen der Spanier mit dem militärischen Transportflugzeug A400M von Airbus an. Ein Projekt von Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Doch die Spanier fühlten sich dabei benachteiligt.
Als wir dem Airbus-Konsortium beitraten, gab es in Spanien längst technisches Know-how in der Flugzeugindustrie. So wie Frankreich Kampfjets bauen konnte, baute unser staatliches Unternehmen CASA schon lange Militärtransporter mit mittlerer Reichweite. Deutschland nicht. Aber bei Airbus ist spanische Technik patentiert in Spanien zur deutschen Industrie transferiert worden. Die Befürchtungen waren auf spanischer Seite also ganz ähnliche wie die, die zum Streit zwischen Frankreich und Deutschland geführt hatten. Die Militärsparte von Airbus wird in Madrid als von Deutschland dominiert angesehen. Doch Spanien hat dieses Problem anders gelöst als Frankreich. Das Land beteiligt sich nicht mehr über Airbus an FCAS, sondern über den Technologiekonzern Indra, an dem die spanische Regierung knapp 28% des Kapitals hält und ihn damit faktisch kontrolliert. Allerdings kommt auch für Spanien der europäische Kampfjet zu spät, falls die Serienfertigung wie geplant frühestens im Jahr 2040 beginnt. Spaniens Luftwaffe und Marine brauchen dringend modernere Flugzeuge, sagt Navazo. Entweder man modernisiert die Flugzeuge, die man hat, oder man kauft welche auf dem Markt, die unseren Anforderungen gerecht werden. Und wir brauchen dringend neue Jets für unseren Flugzeugträger. Da kommt gegenwärtig nur der amerikanische F-35-Jet in Frage.
Der Beitrag war das von Hans-Günther Kellner aus Madrid. Aber nicht nur in Spanien gibt es Sorgen vor einer deutschen Dominanz. In Frankreich verlangte der einflussreiche Dassault-Chef Éric Trappier im Sommer eine klare französische Führungsrolle für das Kampfflugzeug.
Je ne suis pas contre la coopération à trois avec les Allemands et avec les Espagnols.
Ich bin nicht gegen die Kooperation mit den Deutschen oder den Spaniern. Im Gegenteil, ich habe ganz früh dafür geworben. aber nicht unter allen Umständen. Ich empfehle eine starke Führung von Dassault, um schnell einen Demonstrator in die Luft zu bringen. Eric Trappier, Vorstandsvorsitzender des Familienunternehmens Dassault. Über den FCAS-Streit habe ich kurz vor der Sendung mit Barbara Kunz gesprochen. Sie ist Frankreich-Expertin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Und ich habe sie zunächst gefragt, wie sie den Dauerstreit zwischen den Beteiligten einordnet.
Ich glaube, das ist in gewissem Maße tatsächlich der übliche Lärm. Es kommt einfach regelmäßig vor, dass sich alle Seiten über den Tisch gezogen fühlen. Und ich denke, man darf auch nicht übersehen, das sind ja jetzt keine Regierungen, das sind wirklich Unternehmen, die ihre eigenen Gewinne im Blick haben, die aber auch solche Aspekte im Blick haben wie Eigentum, Rechte an geistigem Eigentum. Und da eben einfach Sorge haben, dass sie den Kürzeren ziehen, wenn sie in so einem Projekt mitarbeiten und langfristig ihre Vorteile verlieren.
Nun gibt es, wie gesagt, eine grundsätzliche Einigung, aber viele Details sind weiter offen. Auch muss der Haushaltsausschuss im Bundestag die Haushaltsmittel dann Schritt für Schritt freigeben. Ist diese Schritt-für-Schritt-Freigabe für so ein 100-Milliarden-Projekt überhaupt eine gute Option? Also dass dieses Projekt dann alle 2-3 Jahre immer wieder am seidenen Faden hängen kann?
Ich fürchte, in der Demokratie wird sich das nicht anders lösen lassen. Aber natürlich macht das unheimlich schwierig, langfristig zu planen. Wie gesagt, auch wieder für die Unternehmen einfach Planungssicherheit zu haben. Und auch aus verteidigungspolitischen Gründen ist es natürlich nicht gut, wenn man alle paar Jahre letzten Endes gar nicht weiß, wann oder ob man ein neues Kampfflugzeug bekommen wird.
Die Politik spielt bei dieser Kooperation eine entscheidende Rolle. Ohne den Druck der Regierungen hätten sich Dassault, Airbus, also der militärische Teil von Airbus und die spanische Indra, nicht zusammengetan. Der Politik geht es natürlich um den Erhalt von Arbeitsplätzen. Aber welche sicherheitspolitische Botschaft geht von diesem FCAS-Projekt aus?
Ich glaube, das ist Teil des Problems bei diesem Projekt, dass da recht unterschiedliche Botschaften ausgesendet werden sollen. Also es ist ganz richtig so, ohne Druck aus der Politik wäre dieses Projekt gar nicht zustande gekommen. Und die Politik müsste vielleicht auch ein bisschen besser darin sein, diesen Druck aufrechtzuerhalten. Aber ich denke, für Frankreich geht es in erster Linie darum, tatsächlich die strategische Souveränität Europas zu erhalten, was insbesondere heißt, ein Kampfflugzeug haben zu können, für das man nicht auf die Amerikaner angewiesen ist. In Deutschland hat man da deutlich weniger Berührungsängste. Man kauft ja nun auch den F-35. Und ich glaube, in Deutschland sieht man das doch deutlich weniger als ein Element europäischer strategischer Souveränität, sondern eben mehr als Technologiepolitik, Forschungspolitik, Industriepolitik und so weiter. Und ich glaube, aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen resultieren auch nochmal diverse Unstimmigkeiten zwischen Berlin und Paris.
Heißt das, die Deutschen hängen nicht zu 150% in diesem Projekt drin?
Ich glaube, das ist zumindest die Sichtweise, die man in Paris hat. Und das sieht man auch nochmal untermauert durch die deutsche Entscheidung, dieses Jahr den F-35 zu kaufen.
Also ein amerikanisches Kampfflugzeug.
Ein amerikanisches Kampfflugzeug, das quasi der direkte Konkurrent zum FCAS ist. Der Unterschied ist eben, den F-35 gibt es schon. So ist es neben der Frage, wer hier wen über den Tisch zieht, schon auch der Punkt, dass man in Frankreich, glaube ich, doch relativ tiefes Misstrauen verspürt, wie ernst die deutschen Ambitionen in der Verteidigungspolitik überhaupt sind und ob man da wirklich mit Frankreich an einem Strang zieht.
In den 80er Jahren war es so, dass sich Frankreich dann entnervt aus dem gemeinsamen Projekt zurückgezogen hat und alleine eben die Rafale entwickelt hat. Wäre das aus Ihrer Sicht jetzt nochmal eine Option für die Franzosen? Eric Trappier, der Vorstandsvorsitzende von Dassault, der droht ja unterschwellig immer wieder mit so einem Alleingang.
Frankreich droht damit, hat das schon einmal durchgezogen. Ich glaube, in diesem Fall ist es trotzdem unwahrscheinlich aus A, finanziellen Gründen, aber B, durchaus auch politischen Gründen. Dieses Projekt ist gewissermaßen too big to fail, wie man in der Finanzkrise sagte. Also der politische Schaden wäre enorm. Gleichzeitig muss man sagen, nichts garantiert, dass das Projekt stattfindet. Es ist diesen Sommer auch schon ein anderes deutsch-französisches Flugzeugprojekt gecancelt worden, in dem es um Seefernaufklärung ging. Also ausschließen kann man gar nichts, aber der politische Schaden wäre enorm.
Und wie weitreichend ist jetzt die Einigung aus Ihrer Sicht, die man aktuell gefunden hat? Wie belastbar ist das?
Naja, also die Industrie sagt ja, dass man auf dieser Grundlage jetzt weiterarbeiten kann. Ich glaube, was man auf jeden Fall weiterhin braucht, ist großen politischen Druck. Und natürlich muss die Politik auch die finanziellen Mittel bereitstellen, damit das Ganze weitergehen kann.
Als die Franzosen dann in den 80er Jahren ihre Rafale entwickelt haben, da gab es das Alternativprojekt Eurofighter eben mit deutscher und auch britischer Beteiligung. Auch für FCAS gibt es wieder eine Alternative, Tempest heißt die. Und die soll den Plänen zufolge deutlich früher serienreif sein als FCAS. Das ist dann ein britisches Projekt, Tempest. Ist das strategisch sinnvoll für die Europäer, dass man hier auch erneut wieder zwei verschiedene Systeme entwickeln will, obwohl alle Welt doch die Europäer aufruft, ja ihre Kräfte zu bündeln, zu konzentrieren?
Also aus nationaler Sicht mag das jeweils sinnvoll sein, beziehungsweise aus der Überlegung heraus eben die eigenen Rüstungsindustrien zu unterstützen. Aber insgesamt, nein, ist das, würde ich fast sagen, ein Rückschritt in Richtung europäische strategische Souveränität. Über die Hälfte der EU-Staaten hat jetzt schon amerikanische Kampfflugzeuge. Und ich glaube, mit dieser Zersplitterung wird das nicht anders werden können.
Wie blicken die Amerikaner auf dieses FCAS-Projekt? Ist das für die eine gefährliche Herausforderung?
Mittelfristig vielleicht, aber momentan läuft der Verkauf des F-35 relativ gut aus amerikanischer Sicht. Man hat sich neue Kunden erschlossen, auch seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Ich glaube dennoch, dass in diesem ganzen Projekt der europäischen strategischen Souveränität der Industrieaspekt derjenige ist, der die Amerikaner am meisten stört. Also man wünscht sich durchaus ein stärkeres Europa, ein militärisch besser aufgestelltes Europa. Aber ich glaube schon, dass viele in Washington denken, dass das natürlich idealerweise mit amerikanischen Produkten sein sollte. Wobei es da auch eher ums Geld geht, denke ich, als um militärische Erwägungen.
Und wie wichtig ist das für die Fachleute, wenn wir sagen, eine unabhängige europäische Verteidigung bezieht sich nicht nur darauf, dass die Europäer, dass die europäischen Streitkräfte unabhängig agieren können, sondern auch, dass sie mit Gerät arbeiten, das eben nicht aus den Vereinigten Staaten stammt. Wie wichtig ist das?
Also ich glaube, zunächst ist erstmal wichtig, dass man mit Gerät operiert, das miteinander technisch klarkommt. Die sogenannte Interoperabilität ist wichtig und die ist natürlich in erster Linie gegeben, wenn man das gleiche Gerät hat. Man weiß einfach nicht, in welche Richtung sich die Vereinigten Staaten sich entwickelt werden. Das ist, denke ich, das Hauptargument auf französischer Seite für europäische Produkte. Und der dritte Aspekt ist auch, dass man dafür sorgen muss, dass das technische Know-how, das man in Europa hat, erhalten werden muss oder erhalten werden sollte. Und das kann man natürlich nur, wenn die Industrie, die über dieses Know-how verfügt, ihre Produkte auch verkaufen kann. Also insgesamt ist das, denke ich, schon ein wichtiger Aspekt, der auch gar nichts damit zu tun hat, dass man anti-amerikanische Gefühle hätte oder Ähnliches, sondern es geht einfach um die Wahrung der eigenen Interessen. Und da, glaube ich, pusht Frankreich stärker, als es andere tun.
Sagt Barbara Kunz, Frankreich-Expertin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Sie ist nicht gescheitert, aber als großer Erfolg wird die UN-Klimakonferenz in Ägypten wohl auch nicht in die Geschichte eingehen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres lobte zwar das Abschlussdokument, machte aber auch deutlich, was eben nicht erreicht werden konnte. Eine Einigung darauf, wie die CO2-Emissionen schnell drastisch verringert werden.
But let's be clear. Our planet is still in the emergency room. We need to drastically reduce emissions now. And this is an issue this COP did not address.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Während China auch bei dieser Klimakonferenz wieder gebremst hat, wollten die Europäer mehr erreichen. Das wurde in den nationalen Delegationen nach der Konferenz betont, aber auch von der EU-Kommission. Denn bei der Klimakonferenz vertritt Brüssel die Interessen der Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission hat sich selbst große Ziele im Klimaschutz gesetzt, hat aber in der Praxis Schwierigkeiten, diese auch umzusetzen, wie unsere EU-Korrespondentin Caroline Born berichtet.
Die EU will die erste sein. Klimaneutral bis zur Mitte des Jahrhunderts, so lautet ihr Ziel. Und das hat ihr Klimaschutzkommissar Frans Timmermans auf der Weltklimakonferenz in Ägypten betont. Ein dafür wichtiges Etappenziel der EU, 55% weniger Treibhausgase auszustoßen. Dafür hat die EU das Fit for 55-Paket geschnürt. Drei Gesetze sind schon fertig verhandelt. Die entsprechenden Maßnahmen lassen sich in konkrete Zahlen übersetzen.
All of that combined already takes us beyond the 55% reduction in 2030.
All das zusammen ergibt über 55% Einsparung, freut sich Timmermans in Sharm el-Sheikh. Er schätzt, dass die EU ihr Klimaziel sogar übertrifft. Ein zentrales Signal der EU auf dieser Weltklimakonferenz. Laut Timmermans ist die EU damit auf dem 1,5-Grad-Pfad, also leistet ihren Beitrag, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, wie es im Pariser Abkommen vereinbart ist. Das sei aber zu wenig. So fällt die Bilanz vom Climate Action Network Europe aus. Um mindestens 65% müsste die EU ihre Emissionen senken, fordert der Klimaschutzverband von europäischen Nichtregierungsorganisationen. Deren Direktorin Chiara Martinelli betont, die EU müsse sich weiter anstrengen, um international ein Vorbild zu sein. Europa muss weltweit weiterhin die Führungsrolle übernehmen. Es gibt sonst niemanden, der das kann. Auch Jule Könnecke vom Think Tank E3G hält die ehrgeizigeren Ziele für ein wichtiges Signal, dass die EU trotz Energiekrise zu ihren Zusagen steht. Aber mit ihrem Anspruch, als Klimavorreiterin zu gelten, habe sie eine Chance verpasst.
Besser noch wäre es gewesen, die EU hätte diese Ankündigung im Vorfeld der COP27 gemacht und nicht erst während der Klimakonferenz. Dann hätte sie nämlich eventuell eine internationale Dynamik lostreten und dazu beitragen können, dass auch andere Staaten eine Erhöhung ihres NDCs, also ihres Klimaziels, auf der COP ankündigen.
Ähnliche Kritik kommt aus dem Europäischen Parlament. Sie entzündet sich vor allem an Kommissar Timmermans, dem Sozialdemokraten aus den Niederlanden. Manche, wie der deutsche Christdemokrat Peter Liese, fühlen sich von ihm nicht gut vertreten.
Er hat so viele andere Sachen und es ist halt ein Fulltime-Job. John Kerry hat einen Fulltime-Job. Jennifer Morgan hat einen Fulltime-Job.
An die Klimabeauftragten aus den USA und aus Deutschland komme Timmermans nicht ran. Er bezeichnet sich selbst gerne als Brückenbauer, hat es laut Liese aber versäumt, im Vorfeld der Konferenz Klimaallianzen mit anderen Ländern zu schmieden. Timmermans sollte sich lieber auf das Klimapaket konzentrieren. Daneben brauche es einen europäischen Klimadiplomaten, fordert der CDU-Politiker Liese. Auch Michael Bloss von den Grünen ist der Ansicht, die EU hätte früher in die Offensive gehen müssen. Bloss befürchtet zudem, dass die EU gegenüber der USA ins Hintertreffen geraten könnte. Denn der US Inflation Reduction Act mobilisiere viel Geld für klimafreundliche Technologien. Eine mögliche Folge? Unternehmen könnten sich in den USA ansiedeln und nicht in der EU. Dem müsse Brüssel etwas entgegenstellen, betont der Grünen-Politiker.
Dazu braucht es nochmal einen Investitionsfonds auf der europäischen Ebene, der genau das voranbringt.
Also einen Geldtopf, um bessere Bedingungen zu schaffen für Fabriken, in denen Solaranlagen, Wärmepumpen oder Windkraftanlagen hergestellt werden. Es ist ein Ziel, das Bloss nach der Klimakonferenz verfolgt. Ein weiteres lautet, dass die Mitgliedstaaten der EU nun das entsprechende Geld für die Klimaausgleichszahlungen bereitstellen müssen. Der Grünen-Politiker will, dass 10% der Einnahmen aus dem europäischen Emissionshandel an besonders vom Klimawandel betroffene Drittstaaten fließen. Doch die EU-Länder sind dagegen. Zurück in Brüssel geht die Arbeit weiter. Parlament, Kommission und die Mitgliedstaaten verhandeln über den schwierigsten Teil des EU-Klimapakets. Der Emissionshandel, der dafür sorgt, dass CO2 ein Preisschild bekommt, soll reformiert und ausgeweitet werden auf die Bereiche Wohnen und Verkehr. Angesichts der hohen Energiepreise ein sensibler Punkt. Doch wenn die EU Vorreiterin beim Klimaschutz sein will, muss sie ein ambitioniertes Ergebnis erzielen, um so die Messlatte für andere Länder hochzulegen.
Die EU-Bilanz der UN-Klimakonferenz, Deutschlandfunk-Korrespondentin Caroline Born berichtete. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.